dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen!
Willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet ist mir Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Vielleicht zur kürzesten Folge STR, die es jemals gab? Ich schicke es gleich am Anfang, komm.
Ja, ich werde mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich muss sagen, zwei Ausgaben pro Woche ohne Spiel am Dienstag oder Mittwoch, das unterfordert mich schon ein Stück weit. Ja? Ich habe mir schon überlegt, ob wir vielleicht in Zukunft in diesen ganz normalen Wochen einfach auf Labbadia-Spiele zurückblicken, um besser würdigen zu können, wie toll die aktuelle Zeit ist.
Finde ich gut. Also so ein Spiel unter Labbadia. Ich war kurz davor, mir das 2:1 anzugucken vom VfB gegen St. Pauli am ersten Zweitligaspieltag 2000, oh, ich weiß es gar nicht.
Als 16.
Als Jost Duokai-Trainer war.
Das war auch schön. Also das war auch ein tolles Spiel, muss ich sagen. Mhm. Also da erinnere ich mich gerne zurück. War das tatsächlich 2016 oder reden wir jetzt vom ersten Spiel unter Tim Walter? Nee, das war Hannover 96.
Ja, das war nach dem ersten Abstieg der Neuzeit quasi, als Jost Duokai Trainer war, hat der VfB 2:1 gewonnen. Tore, ich glaube, Maxim und Gentner.
War das zweite Spiel dann die Niederlage gegen Heidenheim? Zweite Heimspiel?
Das kann sein.
Oh, Mensch.
Wir müssen mal VfB History machen. Jüngere Geschichte. Die zwei Zweitliga-Saisons vielleicht nochmal aufarbeiten.
Das klingt sehr verheißungsvoll. Da habe ich Bock. Wir haben heute auch Themen tatsächlich. Ja, ein Kraftakt steht noch aus. Ja, dann geht's in die Pause. Wir bereiten euch vor auf den letzten Ritt gegen St. Pauli. Last Ride to Hell, könnte man sagen. Wir versorgen euch mit Anekdoten und allen wissenswerten Informationen. Das DFB-Pokal-Viertelfinale wurde terminiert. Auf den VfB warten krasse Wochen, das kann man, glaube ich, sagen. Wir müssen darüber sprechen, ob es zu viele englische Wochen sind für den VfB Stuttgart. Und für die VfB-Frauen ist die Pause fast schon zu lang. Deswegen gibt es jede Menge Testspiele gegen absolute Hochkaräter. Gegen wen erfahrt ihr gleich. Und jetzt gibt's was, das hatten wir so auch noch nicht. Wir gehen rein mit unserem Vorschau-Intro. Das Spiel findet am Samstag um 15.30 Uhr statt, so wie es sein soll, Sebastian. Und jetzt, wie immer, die große Quizfrage. Was gibt es denn für Möglichkeiten für unsere Hörer und Hörerinnen, dieses Spiel live mitzuverfolgen?
Ja, ich hoffe, jetzt zum letzten Spiel des Jahres habt ihr es alle auswendig gelernt. VfB-Fanradio, vfb.de/radio. Anstoß, wie gesagt, 15:30. Das heißt, das Fanradio geht um 15.15 Uhr auf Sendung und das Bild zum Ton gibt es auf Sky.
Bad Cannstatt meldet 6 Grad, leichten Regen und windig. Sind jetzt keine Idealvoraussetzungen für einen schönen Fußballnachmittag, oder?
Nicht wirklich, aber das Wetter ist ja gerade sowieso total crazy. Also eben waren es, glaube ich, heute Nachmittag hier in Beutelsbach 14 Grad und Sonnenschein. Eben waren es dann, glaube ich, 12 Grad und strömender Regen und Sturm. Also mal gucken, was uns da am Samstag erwartet. Aber ja, es ist nicht besonders weihnachtlich, aber es ist auch nicht besonders angenehm.
Der Wind macht mir keine Sorgen. Wir haben vorne unseren Leuchtturm. Nick Woltemade, der führt uns dann zum sicheren Ufer. Da mache ich mir, wie gesagt, absolut keine Sorgen. Dann ist vielleicht noch ganz wichtig, dass es Sachen Anreise was zu beachten gilt. Denn die Fans vom FC St. Pauli werden den Weg vom Bahnhof Untertürkheim zum Stadion in einem Fanmarsch zurücklegen. Und das heißt, die Abfahrt B14 Benzstraße wird von ca. 13.30 Uhr an gesperrt sein. Hier kann es also zu Verkehrsproblemen kommen. Ich erinnere mich da an einen hervorragenden Text bei euch, ich glaube von der Heike damals, die aufgrund genau solcher Probleme nicht rechtzeitig zum Stadion kam.
Ja, ich glaube, damals war es ein Freitagabendspiel sogar gegen Dortmund. Und da war das Problem, dass irgendwie die eine Hand nicht wusste, was die andere getan hat und Leute halt irgendwo hingeschickt wurden von der Polizei, wo dann aber gar keine Parkplätze mehr waren, dann wieder zurückgeschickt wurden, wo manche Leute schon kurz davor waren und, glaube ich, sogar tatsächlich auch umgedreht sind, weil es einfach nicht mehr zu schaffen war.
Unfassbar. Also, um das zu vermeiden, früh losfahren. Und wenn ich richtig informiert bin, fahren aktuell auch alle Bahnen in Stuttgart. Sollte also alles funktionieren mit einer Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Oder weißt du was anderes?
Nein, wenn man stressresistent ist, ein bisschen mehr Zeit mitbringt. Also es funktioniert so wie immer, das heißt so lala, aber es fällt jetzt nichts geplant aus. Also das soll schon funktionieren, mit den Öffentlichen hinzukommen.
Aber denk dran, vor Weihnachtszeit, es wird Nike-Fahrer. Also könnte auch da zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen. Und
Obacht vor den Doppelkennzeichen, ich darf das sagen, ich habe nämlich auch eins. Also die fahren alle Nike,
ja. Ja, also am besten ist natürlich, ihr verbindet beides. Also einkaufen und den VfB und holt euch eure Weihnachtsgeschenke im VfB-Fanshop. Also das ist es natürlich. Sebastian, was wünschst du dir in diesem Jahr aus dem VfB-Merch-Sortiment?
Also wenn du jetzt für mich noch eine Kleinigkeit schnell organisieren möchtest, ich bin natürlich großer Fan vom 160-Euro-Hoodie von Boss. Also der darf es gerne sein. Aber ich habe tatsächlich mal noch in den Shop reingeguckt, was an mir ein bisschen dran vorbeigegangen ist, dass es das 92er Meistertrikot wieder gibt. Und nicht nur in Weiß, sondern auch in Rot mit den dazugehörigen Jacken. Und die Trikots kosten nur in Anführungszeichen 60 Euro. Also das könnte vielleicht noch was sein.
Herausragend. Wir müssen irgendwann wieder unser großartiges Format, was letzte Preis, hier ausgraben.
Und noch hier Schwabenschnapper oder wenn ihr noch was fürs Wichteln braucht. Ich habe gesehen, nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Flugzeug-T-Shirts, die, glaube ich, mal einen Zehner gekostet haben, kosten jetzt 5 Euro. Also auch da vielleicht eindecken und allen Verwandten noch eins schenken. Oder die 5 Euro Samuel spenden für den Treppenlift. Link zu der Spendenaktion in den Shownotes.
Das ist noch besser. Finde ich herausragend. Also, es lohnt sich auf jeden Fall rechtzeitig zum Spiel anzureisen, denn es wird, wie gesagt, eine Menge los sein. Rund um dieses großartige Ereignis. Und dann auch noch wichtig, noch eine Info, es lohnt sich, nach Abpfiff länger im Stadion zu bleiben, denn die Mannschaft möchte sich nach Spielende bei den Fans für die tolle Unterstützung im Jahr 2024 bedanken. Geh mal davon aus, dass es dann wieder kleine Bälle gibt für die Zuschauer und ihr könnt sie versuchen zu fangen, also herausragend. Und wer danach immer noch Bock hat auf eine fette, fette Party, der kann in die Wikinger-Bierstube gehen, an der Haltestelle Charlottenplatz, legendärer Ort, würde ich sagen. Dort findet eine große VfB-Party statt. Der Fanclub Friends Forever veranstaltet dort nämlich seine jährliche Weihnachtsfeier. Und Sebastian, wenn ich dich bis jetzt noch nicht überzeugt habe, ich kann dir sagen, DJ Jens W. ist mit am Start und wird dafür ordentlich Rabatz sorgen.
Ja, ich, ich weiß noch nicht, ich habe wirklich großen Respekt vor der Haltestelle Charlottenplatz. Da sollen ja Leute seit 5 Jahren quasi umherirren, weil sie nicht mehr rausgekommen sind. Und ich könnte mir vorstellen, mit dem einen oder anderen Kaltgetränk im Magen und in der Blutbahn habe ich echt Angst, dass ich da irgendwie verloren gehe. Also ich werde es mir überlegen, aber tendenziell eher nein. Obwohl also auch das Ankündigungsplakat sehr verheißungsvoll aussieht.
Absolut. Also vielleicht können wir das noch schnell einblenden. Note an mich selber. Gut, St. Pauli verbinde ich mit Mentalität auf dem Platz, harte Zweikämpfe, Laufarbeit, Chaosfußball. Also das ist so ein Stück weit meine Vorstellung vom FC St. Pauli. Unter ihrem Trainer Alexander Blessin funktioniert es aber anders, nämlich kontrollierter, mit einer klaren Struktur und Spielidee, fast schon wieder konservativer Positionsfußball. Ich glaube, jeder St. Pauli-Fan dreht durch, wenn er das jetzt hört. Was hast du denn von St. Pauli seit dem Aufstieg so mitbekommen?
Also erstaunlich wenig, nur dass sie ja ganz okay eigentlich reingestartet sind und dass sie hier für einen Aufsteiger komplett im Soll sind, auch wenn sie natürlich davon profitieren, dass Bochum und auch Kiel extrem schlecht in die Saison reingekommen sind. Aber ansonsten, ja, gebe ich dir recht, also Alexander Blessin ist jetzt wahrscheinlich nicht so der typische St. Pauli-Trainer, wobei man nach Fabian Hürzler sagen muss, vielleicht gibt's den typischen St. Pauli-Trainer, den wir noch aus den 90ern kennen, auch so gar nicht mehr. Aber
ist dir Fabian Hürzler inzwischen auch so unangenehm?
Ich habe den in der Premier League gar nicht mehr verfolgt. Ich weiß auch gar nicht, ob der Erfolg hat.
Ja, durchaus. Also es ist nicht schlecht. Aber immer, wenn ich den jetzt gerade bei Sky oder so reden höre, da bröckelt was von der Aura.
Okay.
Ja, aber es kann natürlich auch an mir liegen. Aber jetzt wollte ich noch kurz fragen. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Sorry.
Ich hatte auch nichts weiter hinzuzufügen, außer dass man, wenn man St. Pauli-Spiele sieht, jetzt nicht mehr diesen typischen, wir pflügen den Rasen und hinten nach vorne und von links nach rechts um, sondern es sieht schon alles relativ gesittet aus, mit spielerischen Lösung auch, die aber teilweise noch nicht so richtig zünden, habe ich das Gefühl.
Ja, wir werden da gleich noch genauer drauf eingehen. Platz 15 aktuell in der Liga, das kann man auch noch sagen. Und was ich aber jetzt noch kurz mit einschieben möchte, ist tatsächlich die Pressekonferenz heute von Alex Plessin. Denn die war ein Highlight an sich. So viele Anekdoten habe ich, glaube ich, noch nie gehört auf einer Pressekonferenz.
Ja, und also vor allem die Pressekonferenz war eine Stunde nach der vom VfB. Ich glaube, Sebastian Hoeneß hat sich auch sehr lobend über St. Pauli geäußert, natürlich. Aber ich glaube, er hat keinen einzigen St. Pauli-Spieler genannt. Und ich glaube, Alex Plessin hat, glaube ich, fast jeden VfB-Spieler namentlich genannt. Das fand ich großartig.
Also wenn ihr eine Kaderanalyse wollt, dann schaut euch diese Pressekonferenz an. Für die kleinen Snippets sorgen wir jetzt. Denn Sebastian Hoeneß ist ein gutes Stichwort. Alexander Plessin und Sebastian Hoeneß kennen sich aus gemeinsamen Tagen in Leipzig. Das muss extrem hart gewesen sein. Für beide übrigens da dann auch die Zusammenarbeit mit Demirovic und Chabot. Die fand da auch statt zwischen Plessin und eben den beiden genannten.
Ja, und es wird ja noch schlimmer. Sie kennen sich ja nicht nur als Trainer aus Leipzig. Ich glaube, Hoeneß U16-Trainer und Plessin U17-Trainer. Sondern sie haben auch zusammen aktiv noch gespielt in Hoffenheim. Das ist ja keinem erzählen.
Wahnsinn.
Also dass sie überhaupt noch Kontakt miteinander haben. Ne?
Also man muss sich mal vorstellen, welche Mannschaften die jetzt coachen. Der eine St. Pauli. Ja, also wirklich Punkfußball sozusagen in der Bundesliga und der andere hier in Stuttgart, das lauteste Stadion der Liga, vielleicht sogar Europas. Also das muss für die ein kompletter Kulturschock gewesen sein. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Also
wobei, schön, dass nach den Stationen in Hoffenheim und Leipzig aus den beiden noch was Vernünftiges geworden ist.
Das muss man sagen, wobei Plessin natürlich hier beim VfB auch tolle Zeiten als Spieler erlebt hat. Ich möchte aber damit anfangen, was Alexander Plessin und Sebastian Hoeneß so gemacht haben, als sie dann eben in Leipzig aktiv waren. Wie war eigentlich ihr Verhältnis? Wir hören mal rein.
Wir haben damals immer, ich weiß noch, ich war Co-Trainer U17, er war U16-Trainer. Haben wir uns dann immer gebettelt mit Tischtennisspielen, das weiß ich noch. Ich kann jetzt aber auch gar nicht sagen, wer mehr gewonnen hat. Also ich glaube, das hat sich dann auch so ausgeglichen. Und haben auch so dann immer mal wieder Fußballtennis zusammengespielt und natürlich viele Sitzungen auch miteinander verbracht. Also von daher war das schon sehr, sehr offen und nett.
Was glaubst du, wer hat die Tischtennis-Duelle gewonnen? Sebastian Hoeneß oder Alex Plessin?
Na, der er sich ja nicht mehr erinnern kann, angeblich, denke ich mal, dass Sebastian Hoeneß wahrscheinlich der bessere Tischtennis-Athlet war.
Davon ist auszugehen. Sebastian Hoeneß auf die Eins, absolut. Ich kann mich noch erinnern, Alex Plessin habe ich beim Junior Cup 2020 beobachtet, damals als U19-Trainer, ich glaube sogar Co-Trainer von den Leipzigern, weil der eigentliche Cheftrainer nicht vor Ort sein konnte und kurz danach ist er nach Ostende gegangen, was mich komplett überrascht hat, aber was mir damals aufgefallen ist, dass Alex Plessin einer der aktivsten Trainer an der Bande war. Also, und das heißt was, weil Nico Willig war auch da. Also, das war schon beeindruckend, ihn da beim Coachen zu sehen. Was ich auch beeindruckend fand, Sebastian, wir haben es ja schon gesagt, Alex Plessin hat für den VfB gespielt, er hat bei den Kickers gespielt, aber was ihn bis heute verfolgt, ist tatsächlich keines dieser beiden Ereignisse, sondern, du hast es natürlich schon mitbekommen, das Höfleswetz-Turnier. Kannst du dir das vorstellen?
Das hat tiefe Spuren bei ihm hinterlassen, wir hören gleich rein. Und ich fand es aber auch schön, bei einer Pressekonferenz vom FC St. Pauli den Begriff Höfleswetz-Turnier mehrere Male zu hören und dann wirklich noch ausführlich dann drüber berichtet zu bekommen, warum Alex Plessin da wirklich ein Trauma fast schon davon getragen hat.
Wir hören rein.
Allerdings habe ich auch ein Negativerlebnis. Das war, da gab es so ein Höfleswetz-Turnier. Das heißt, es waren ganz, ganz jung, in jungen Jahren, ich glaube, wie alt ist man da? 13, 14, 15, sowas rum. Es kann sich jeder melden, also Mannschaften. Und der Sieger von diesem Höfleswetz-Turnier darf praktisch als Belohnung dann im Stadion spielen. Und das könnt ihr euch vorstellen, wir haben das gewonnen, waren dann, beziehungsweise das Finale, sind ins Finale gekommen und was ist passiert? Es hat geregnet und wir durften nicht im Neckarstadion spielen. Da habe ich geheult. Ja, und wir mussten dann praktisch auf dem Vorplatz im Neckarstadion dann spielen und das war bitter. War sehr, sehr bitter. Wir haben es dann zwar gewonnen, aber es ist natürlich schon sehr, sehr schade.
Ja, das fühle ich. Also, wenn du einmal die Gelegenheit hast, und du wusstest ja damals wahrscheinlich nicht, dass du irgendwann mal eine ordentliche Fußballerkarriere hinlegen wirst und vielleicht noch das ein oder andere Mal im Neckarstadion spielen kannst, dann ist das echt ein Bummer. Also, das Ding hätte ich auch nicht gern gefressen.
Nee, und man hat heute auch rausgehört, er hat es auch wirklich nicht leicht im Leben, denn er hat ja auch erzählt, wann er zum letzten Mal im Neckarstadion war und er war bei der Euro 24 im Stadion und hat das Spiel Ukraine gegen Belgien gesehen, genauso wie ich, und dieses 0-0 war das schlechteste Spiel, was ich seit Jahren gesehen habe, einfach komplett ereignislos und also Alex Pessinos Neckarstadion, das ist keine Liebe.
Nee, aber er hat noch eine herausragende Geschichte gehabt und das war meine Lieblingsgeschichte. Ja, sie dreht sich um Thomas Berthold und da möchte ich überhaupt nicht weiter teasen, sondern genießt einfach. Hört mal rein.
Also ich weiß noch, eine Anekdote kann ich vielleicht erzählen. Ich hatte ein kleines Zipperlein an der Wade und wollte dann auf die Pritsche und das Physio dann danach guckt und leider hat dann auch Thomas Berthold da einen Termin gehabt und ich lag dann halt drauf und er kam und es ist natürlich dann klar, dass man dann runtergeht, aber wie er es gesagt hat, wer ist denn von uns der Weltmeister, du oder ich, dann verzieh dich. Also so in etwa war es dann auch, aber nee, das waren dann schon andere Zeiten. Also das war dann, wie gesagt, war ich schon ein Spätstarter und es war dann aber trotzdem, weil Thomas Berthold ein wahnsinniger Profi war, also was er alles dann in seinem Alter dann auch gemacht hat dafür, genauso wie Balakow und Konsorten, also muss ich schon sagen, das dann auch mitzuerleben auf so einem hohen Niveau war schon schön.
Thomas Berthold, damals glaubte er noch an die Schulmedizin, Sebastian. Fantastisch. Also diese Pressekonferenz, wenn ihr noch Zeit habt, schaut sie euch an. Sie ist wirklich gut. Also ja. Muss man echt sagen. Aber lass uns auf den Fußball schauen.
Nur noch ganz kurz, in der Bundesliga im hohen Norden wird jetzt tatsächlich Schwäbisch gesprochen. Ne? Also nicht nur in Hamburg bei St. Pauli, sondern auch in Kiel fand ich das ja auch so erfrischend. Ich glaube, Marcel Rapp heißt
stimmt.
Der schwäbelt ja auch so herrlich. Ne? Also das ist ein Trend.
Wir übernehmen Deutschlands Fußball. Es war eigentlich schon immer so, ja. Also der VfB Deutschland, er wird immer realer. Überall, wo man hinschaut, nur noch Schwaben. Also besser kann es ja nicht sein. Finde ich großartig. Also, wir gucken auf den Fußball. Möchte erstmal was zur Formation sagen. Also am häufigsten spielt St. Pauli in 3-4-3. Sie können es aber auch defensiver anlegen im 5-4-1. Sie können auch im 3-5-2 spielen. Aber die wahrscheinlichste Formation für Samstag ist das 3-4-3. Sie haben eine Menge Verletzungssorgen aktuell. Deswegen wurde heute auch schon darüber spekuliert, ob man vielleicht auf eine Viererkette setzen wird. Wir werden sehen. Ich tippe mal, es wird sich nicht großartig viel ändern und man wird im 3-4-3 spielen. Was sie auch machen, sie wollen viel Breite in ihrem Spiel haben und sie sind in der Lage, den Ball doch relativ gut laufen zu lassen. Mittlerweile operieren sie auch schon wieder mehr mit langen Bällen. Das war gerade zu Beginn der Zeit von Blessin nicht unbedingt seine Spielidee. Da hat er sich so ein Stück weit der Spielerqualität angepasst, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, was auch spannend ist, wir haben ja vorhin schon gesagt, St. Pauli ist jetzt nicht dieser klassische Aufstiegsfußball, den man vielleicht erwartet, kämpfen, beißen, faulen, sondern am häufigsten kreieren sie tatsächlich aus dem Positionsspiel heraus. Ja, so erzielen sie tatsächlich die meisten Tore. Also das passiert alles aus dem offenen Spiel heraus. Ein paar fallen auch nach Konter, aber nur sehr wenige. Und das liegt daran, dass sie im letzten Drittel und in den Umschaltmomenten einfach zu langsam agieren, muss man einfach so sagen. Also deshalb, ja, sie kommen oft gar nicht in diese Kontersituation. Und das, obwohl sie die Zutaten hätten, um erfolgreich kontern zu können. Denn im Durchschnitt haben sie weniger Ballbesitz als ihre Gegner. Ihnen gelingen vergleichsweise viele Balleroberungen, muss man sagen. Und in der letzten Kette haben sie Tempo mit Morgan Gulavogi. Das ist der kleine Bruder von Joshua Gulavogi. Was denn jetzt? Also
Gulavogi hieß er doch damals. So auf jeden Fall, der große Bruder heißt Gulavogi. Dann Aligi. Heißt wahrscheinlich der kleine Bruder auch Gulavogi.
Wow, das ja. Ist ein Name. Gulavogi, jetzt haben wir ihn. Früher Wolfsburg und Mainz, also der Joshua. Der Morgen nicht. So, Wahnsinn. So, sie spielen auch relativ viele Schnittstellenpässe, muss man sagen. Die sind echt auch gut, aber wie gesagt, sie kommen halt nicht ins letzte Drittel, um diese Aktionen dann zu zeigen, weil sie schlichtweg zu langsam sind. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen, ja. Und wenn du diese Umschaltmomente dann natürlich nicht gut ausspielst, passiert was? Der Gegner erobert den Ball im Gegenpressing. Das ist echt so ein Thema. Und ich wollte jetzt gerade ganz woanders hin, ja, aber ich möchte es gleich mal rund machen. Also, wenn das passiert, also der Gegner holt sich den Ball zurück, dann hat Blessin etwas hinbekommen mit dieser Mannschaft. Das beeindruckt mich wirklich, denn sie haben das Rüstzeug, super schnell die richtigen Positionen zu besetzen. Also Passfenster zu schließen, Räume zu verdichten. Man könnte auch einfach sagen, konzentriert zu verteidigen. Und all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, führt dann eben dazu, dass St. Pauli mit nur 11 erzielten Toren die schlechteste Offensive der Bundesliga stellt, zusammen mit Bochum, aber auch nur 19 Tore kassiert hat. Und damit liegen sie auf Platz 5 in der Liga. Und das finde ich schon beeindruckend für einen Aufsteiger. Das
ist für einen Aufsteiger extrem gut. Und natürlich auch für St. Pauli, finde ich, bietet das ja eine gute Perspektive, weil wenn du hinten erstmal sicher stehst, ich finde, das ist die Grundlage, gerade als Aufsteiger und vorne mehr Tore zu erzielen, das gelingt dir vielleicht noch irgendwie, aber wenn du halt anguckst, wie viele Tore zum Beispiel Bochum kassiert, ja, das ist halt, also was sollen die noch machen? Die müssen ja eigentlich pro Spiel dann 3 oder 4 schießen,
ja.
Und bei St. Pauli kann halt ein Treffer reichen, weil sie halt hinten kaum was zulassen und das ist aller Ehren wert, ja.
Ja, super stabile Mannschaft, gerade in der Defensive. Die Duelle, die sie gegen den Ball führen, sind auch okay. Sie schaffen es auch, das fand ich super interessant, auf Y-Scout habe ich mir das angeguckt, sie schaffen es auch, dass ihre Gegner mehr Ballverluste haben als sie selbst, also im Saisondurchschnitt. Das finde ich echt beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist, das muss einfach klar sein, wirklich schwer gegen St. Pauli Tore zu erzielen. Wirklich schwer. Ja, und das, obwohl sie die wenigsten Zweikämpfe in der Bundesliga gewinnen. Auch das fand ich wieder interessant. Und das deutet halt darauf hin, dass diese Mannschaft eine richtig gute Struktur auf dem Platz hat. Also sprich, durch wirklich Räume verdichten, Passwege zustellen, alles, was ich vorhin aufgezählt habe, verhindern die im Endeffekt, dass die Gegner zu großen Chancen kommen. Und wenn man sich überlegen würde, ja, was wäre St. Pauli zum Beispiel mit einem Stürmertypen wie Tim Kleindienst? Ja, da könnten die halt wirklich so eine Saison spielen wie Heidenheim in der letzten Spielzeit. Das ist durchaus denkbar. Also es ist super interessant. Super interessant. Hast du dir ein paar Spiele angucken können von St. Pauli? Oder sind die?
Über die ganze Dauer tatsächlich nicht, immer nur die Zusammenfassung, aber es ist halt schon spektakulär, dass die ganzen Statistiken eigentlich genau das Gegenteil sind von dem, was normale Aufsteiger eigentlich auszeichnen. Außer die Laufleistung, die ist extrem hoch.
Ja.
Das ist aufsteigertypisch eigentlich, aber der Rest halt wenig gewonnene Zweikämpfe, wenig zugelassene Tore und Torchancen, das ist halt komplett atypisch. Deswegen ist es total spannend, wie St. Pauli sich da jetzt weiter schlagen wird in der Saison.
Ja, und ich glaube, die können sich schon noch steigern, weil sie scheitern aktuell einfach am Tempo in der Bundesliga. Und da geht's mir nicht um Balltempo, da sind sie eigentlich gut, wenn sie mal rollen, rollen sie. Es ist mehr die Umsetzung im Kopf, sprich der Ablauf der Automatismen, der braucht noch zu lang. Aber ich vermute jetzt einfach mal, mit zunehmender Spielzeit werden die dort besser werden. Und wenn dann die Chancenverwertung noch ein bisschen besser wird, dann ist da echt was möglich für St. Pauli. Ja? Also sie haben die zweitwenigsten Torabschlüsse und mit die schlechteste Chancenverwertung, das ist natürlich ein Problem, keine Frage. Aber ich warne davor zu glauben, dass man St. Pauli einfach mal 4-1 abschießen könnte. Das wird nicht passieren. Es gab in der Bundesliga nur 2 Mannschaften, die mehr als 2 Tore gegen St. Pauli erzielen konnten. Ihr werdet nie mit der Antwort rechnen. Sebastian, weißt du es? Hast du es schon gesehen?
Nee, aber ich weiß, dass sie gegen die vermeintlich starken Gegner zwar auch nicht gewinnen konnten, aber immer knapp verloren haben oder sogar einen Unentschieden rausgeholt haben.
Ja.
Also da gab es keine klaren Favoritensiege.
Also die beiden Gegner, die mehr als 2 Tore gegen St. Pauli erzielen konnten, sind der FC Augsburg und Mainz 05.
Oha.
Ja? Okay. Also das ist schon beeindruckend, wer dann offensichtlich ja die St. Paulianer knacken kann. Ja, denn du hast es gerade eben schon gesagt, Leverkusen ist das nicht gänzlich gelungen. Die konnten zwar gewinnen, aber nur mit 2-1. Bayern nur 1-0 gewonnen gegen St. Pauli. Dortmund 2-1. Leipzig sogar 0-0. Ja, also das ist schon wirklich krass. Ich muss es einfach so sagen. 4-0 schon gespielt. Auch das finde ich krass. Also wirklich echt beeindruckend, was Alexander Blessin mit dieser Mannschaft bislang hinbekommen hat. Trotzdem, du hast es schon gesagt, sie reißen sich den Arsch auf. Laufstärkste Mannschaft, zweitmeiste intensive Läufe. Das ist alles gut. Du hast nicht diese Aggressivität, die du vielleicht sonst von Aufsteigern gewohnt bist, die du sonst vielleicht auch mit St. Pauli in Verbindung bringst. Das spielt für Blessin einfach keine übergeordnete Rolle. Ja? Und dann hast du trotzdem so einen Typen wie Jackson Irvine in deinem Team. Der könnte der Aggressive Leader gleich von 2 Bundesliga-Teams eigentlich sein. Also wir werden gleich noch über ihn sprechen. Es ist schon trotzdem Druck da, wenn du verstehst, was ich meine. Ist natürlich die große Frage, was muss der VfB machen? Eigentlich muss er nicht viel ändern. Er muss so spielen wie gegen Heidenheim, Bern und gegen Union. Spiel im Endeffekt dein Ding runter. Lass dich nicht locken, werd nicht nervös. Teste immer mal wieder aus, so wie gegen Heidenheim. Es gibt Schwachstellen, die musst du finden, da musst du sie bespielen. Bleib bei deinem Matchplan und ich glaube, dann geht das Ganze für den VfB eigentlich gut aus. Also ich sehe nicht den VfB verlieren, ja, aber ich sehe durchaus schon ein Potenzial für ein Unentschieden. Ganz klar, du musst das Spiel gewinnen, Sebastian, das wirst du auch nicht anders sehen.
Das sehe ich genauso. Im Idealfall spielen wir so, wie Bremen das letzte Woche gemacht hat. Die haben dann relativ humorlos 2-0 gewonnen, ein relativ ungefährdeter Sieg. Also so wünsche ich mir das eigentlich. Aber auch bei einem Blick in die Historie sieht man ja, die letzten zwei Spiele zu Hause hat der VfB gewonnen. Ja, jeweils mit 2-1. Beide Male lag man erst mit 0-1 zurück und hat das 2-1 später gemacht. Einmal war es, wie gesagt, Gentner in der 87. einmal Nico González, der jetzt auch für, unter der Woche für Juventus ein hervorragendes Tor.
Ja, natürlich, ich erinnere mich noch,
Sebastian, in der 90. an
dieses Tor. Ja, genau, ich erinnere mich noch. Ja, ja.
Also es waren auch gegen St. Pauli immer knappe Spiele tatsächlich, aber der VfB hat zu Hause gegen St. Pauli noch nie verloren und hat, glaube ich, nur einmal unentschieden gespielt, den Rest hat er gewonnen. Und
weißt du, warum man damals unentschieden gespielt hat?
Ja, wahrscheinlich, weil man nicht gewonnen noch nicht verloren hat.
Ja, absolut richtig. Das wollte ich. Nein. Tatsächlich hat der VfB in der 12. Minute schon eine rote Karte bekommen.
Ah.
Und musste dann ja lange in Unterzahl gegen St. Pauli dagegenhalten und hat immer noch einen Punkt geholt.
Genau, und die Bilanz ist tatsächlich 11 Spiele, 10 Siege, ein Unentschieden und eine Bilanz von 24-5 Toren. Und ich denke, die sollte man sich in die Kabine hängen und sagen, wir wollen genauso weitermachen. Und ich würde mich halt so freuen, wenn der VfB mit einem Heimsieg rausgeht, dann hinterher in die Kurve reingehen kann. Die Mannschaft kann die Fans feiern, die Fans werden die Mannschaft feiern. Wir alle können uns gegenseitig und selbst feiern und aus diesem hervorragenden, exorbitant guten Jahr 2024 dann wirklich mit einem richtig wohligen Gefühl noch rausgehen. Deswegen wünsche ich mir so sehr, auch für die Mannschaft, dass man das Spiel einfach nochmal sieht.
Auf der rechten Seite müssen wir ein bisschen aufpassen, sprich auf unserer linken Seite. Da passiert relativ viel bei St. Pauli, da kommen die meisten Angriffe drüber. Außerdem immer wieder gute Flanken, gute Verlagerungen. Also da muss Chris Führig online sein. Möglicherweise muss auch Maxi Mittelstädt seine Offensivbemühungen etwas besser absichern. Für uns könnte ein Standard noch ein Mittel sein. Haben wir ja zuletzt gesehen, dass das durchaus funktionieren kann. Da sieht St. Pauli nicht immer gut aus, verlieren da auch oft mal entscheidende Kopfballduelle, haben auch schon 5 Standardgegentore fressen müssen. Nur eins weniger als der VfB und wir haben gefühlt
zu viel
im Spiel eins bekommen. Ja, was auch noch eine Rolle spielen könnte, das habe ich vorhin schon gesagt, ist eben die Verletzungsmisere bei St. Pauli. Es fehlen wichtige Spieler. Du hast jetzt gerade gegen Bremen, ich habe mir das Spiel angeguckt, Leute dabei gehabt, die haben noch nicht mal in der Aufstiegssaison letztes Jahr in der zweiten Liga eine tragende Rolle gespielt. Also sie müssen da gerade eine Menge kompensieren. Wir hingegen, Sebastian, haben gerade die erste normale Trainingswoche seit der Länderspielphase Anfang November absolviert. Ja? Und wenn man bedenkt, wie viele Spieler in der Länderspielphase unterwegs sind, dann kann man ja noch nicht mal von einer normalen Woche sprechen. Deswegen jetzt die Preisfrage an dich. Was glaubst du denn, wann hat Sebastian Hoeneß das letzte Mal eine volle Trainingswoche mit allen zur Verfügung stehenden Spielern absolvieren können? Wann war das in dieser Saison, das letzte Mal?
Ich wollte jetzt reflexartig sagen, in der Sommerpause, aber da war ja noch die Europameisterschaft, da waren ja auch nicht alle da. Aber es muss im Sommer irgendwann gewesen sein.
Absolut richtig. Mitte August zwischen Supercup und Saisonauftakt. Das ist schon krass, gell? Seitdem gab es nur englische Wochen oder Länderspielphasen halt, klar. Aber das ist schon brutal.
Das ist brutal und ich finde, das unterstreicht nochmal die Leistung der Mannschaft und auch die Leistung des Trainerteams. Und Sebastian Hoeneß hat ja heute auf der PK auch gesagt, ihm wird der Saisonverlauf oder jetzt diese Hinrunde einfach ein bisschen zu schlecht gemacht. Und wenn man sich dann mal die Zahlen anguckt, hat er auch komplett recht, weil diese Hinrunde 2024 war die zweitbeste seit 2006 und die einzige Hinrunde, die besser war, war die im letzten Jahr. Und jetzt spielt Sebastian Hoeneß die zweitbeste Hinrunde seit 18 Jahren mit einer Vierfachbelastung, mit namhaften Abgängen und dann noch mit Verletzungssorgen halt. Also ich finde das brutal, man kann das gar nicht hoch genug hängen. Und da finde ich schon, ist er zu Recht dann auch ein bisschen stinkig, wenn er dann sagt, naja, das wird irgendwie gar nicht so wertgeschätzt. Ich weiß nicht, von wem sich wertgeschätzt wird, aber vielleicht ist auch die Erwartungshaltung dann einfach schon so hoch gewesen, dass man dachte, wir holen nicht nur viele Punkte, sondern gewinnen auch noch jedes Spiel überzeugend und überlegen und spielerisch brillant, was einfach nicht passiert.
Ja, man vergisst das schnell, dass das eine das andere ist. Es gab halt dann auch Spiele, die liefen richtig kacke. Muss man auch einfach sagen. Es wurden auch manchmal Fehler gemacht, die wir so von seiner Mannschaft nicht kannten. Und natürlich steigt die Erwartungshaltung, aber ich glaube, die meisten Fans, wenn die jetzt draufschauen auf dieses Jahr und auch auf diese Hinrunde, die werden halt super zufrieden sein. Ja, aber es liegt halt auch daran, dass man in den letzten Spielen komplett abgeliefert hat. Das halt 4 in Folge gewonnen. Also ich meine, klar, sieht es jetzt gut aus. Wenn du die Spiele nicht ziehst, reden wir über was anderes. Aber ich verstehe natürlich Sebastian Hoeneß, der mit diesen neuen Gegebenheiten super klarkommt. Du hast gerade genügend Gründe aufgezählt, warum es vielleicht auch nicht so gut laufen hätte können. Und mein größter Respekt an Mannschaft, an Trainer, an den Verein, dass sie das bislang so gut gewuppt haben. Keine Frage. Also von mir kriegt er alle Props, die ich habe.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wir erinnern uns dran, in dieses Jahr reingestartet sind wir mit 2 Niederlagen, mit Gladbach und Bochum. Also wenn man jetzt ins Jahr 2025 ohne diese 2 Niederlagen reinstartet, also wer weiß, was da noch möglich ist.
Ja, das muss man, das möchte ich jetzt noch sagen. Also man muss sich mal überlegen, der VfB hat in diesem Kalenderjahr 6 Bundesligaspiele verloren. Das ist Wahnsinn. Das haben wir sonst in 1,5 Monaten geschafft. Ja, also ich glaube, so viele Niederlagen hat Bruno Labbadia allein in seiner kurzen Amtszeit gehabt. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich weiß es nicht. Ja, das ist schon Wahnsinn. 18 Siege. Am Samstag kommt der 19. dazu. Das ist für uns VfB-Fans echt auch nicht leicht, das alles zu verarbeiten. Deswegen, Leute, schickt unsere Jungs am Samstag mit Applaus in die kurze Pause. Ja, sie haben sich's absolut verdient. Und der Trainer allemal. Gut. Players to watch, das müssen wir noch machen. Ja, bei St. Pauli einen Spieler unter 23 zu finden, dem ich noch was zutraue, das möchte ich sagen, das ist gar nicht so leicht. Ja, Durchschnittsalter im Kader relativ hoch, 27,3, wird nur noch getoppt von Bochum mit 27,4 und Obacht, Bayern München mit 27,5, das älteste Team der Liga.
Ja, also das liegt halt an Manuel Neuer, ne? Der jetzt ja weitermacht, also so schnell wird der Schnitt nicht runtergehen.
Ja, also bei St. Pauli finde ich Philipp Treu ganz spannend, super schneller Spieler, viele Sprints, viele intensive Läufe, auch mit guten Flanken, aber der ist schon 24, den können wir nicht mit reinnehmen. Also habe ich mich für David Nemeth entschieden, der ist 23 Jahre alt, passt also noch, Innenverteidiger, und man könnte ihn noch kennen, denn der spielte 2021 mit Mainz gegen uns. Bei St. Pauli ist er noch nicht richtig angekommen, muss man sagen. Muss in der Saison auch schon zweimal für die zweite Mannschaft aushelfen. Erzielte dabei aber auch ein Tor. Die letzten 4 Spiele hat er aber alle von Beginn an absolviert. Ja, hat eine gute Spieleröffnung, zeigt gute Tacklings. Das Stellungsspiel muss vielleicht noch ein bisschen besser werden. Aber ihm kann ich schon was abgewinnen. Also das ist ein interessanter Spieler und vielleicht kriegt den Blessin so hin, dass es ein solider Bundesligaspieler werden könnte. Mein anderer Pick ist Jackson Irvine.
Natürlich.
Obviously, genau, 31 Jahre alt, 6er Kapitän, Mentalitätsmonster. Sebastian, du magst ihn wahrscheinlich sehr.
Wie kann man ihn nicht mögen?
Ja,
und das ist auch noch Australier, also sorry, es gibt keinen Grund, ihn nicht zu mögen.
Geiler Typ einfach, gewinnt viele Luftzweikämpfe, muss man sagen. Einer der wenigen im Kader vom FC St. Pauli. Ich glaube sogar die meisten Kilometer in der Bundesliga, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dazu kommen die zweitmeisten intensiven Läufe, das konnte ich mir merken. Er pflegt eine harte Spielweise mit vielen Fouls, spielt aber dann auch wieder wirklich einen filigranen, guten Pass. Ja, das kriegt er auch hin, ist immer die Anspielstation, wenn einer nicht weiß, wo er hin soll mit dem Ball. Also auch da muss man sagen, das ist St. Paulis Anker. Ja, dann kann er auch noch Tore auflegen. Ist ein richtig guter Spieler, den ich super gerne sehe. Er ist leicht angeschlagen, wird aber spielen. Aber das ist schon ein geiler Spieler, der auch perfekt dorthin passt, finde ich.
Ja, er ist so ein typischer St. Pauli-Spieler, ne? Mit allen Qualitäten, die er mitbringt. Und Blessin hat es ja heute auch gesagt. Also der spult nicht nur auf dem Platz die meisten Kilometer ab, sondern sammelt wahrscheinlich auch mit die meisten Flugmeilen, weil er dann halt regelmäßig dann auch Richtung Australien und Übersee fliegt und so weiter. Der passt perfekt. Das ist genau der Kapitän, den St. Pauli auch verdient hat.
Man hätte natürlich auch noch Hauke Wahl oder Johannes Eggestein nennen können, die so langsam, gerade Eggestein, ins Rollen kommen. Erik Smith, super Typ, fällt aus, wenn ich das heute richtig verstanden habe. Den mag ich auch sehr. Und Connor Metcalf, den finde ich auch geil. Aber auch der fehlt mit muskulären Problemen. Also konnte ich alle nicht mit reinnehmen, Sebastian. Muskuläre Probleme ist ein gutes Stichwort. Ausfallliste. Da fange ich erstmal an mit Amin Aldakil. Der reagierte nämlich leicht muskulär nach den 45 Minuten gegen den BVB 2. Es droht jetzt kein neuer Ausfall, aber man muss wohl morgen noch das Training abwarten, ob er denn dann auch für das Spiel am Samstag zur Verfügung stehen könnte. Vielleicht wird er auch wieder bei der zweiten Mannschaft irgendwie geparkt, ich weiß es nicht, aber bei Amin Aldakil müssen wir attestieren, so richtig ins Laufen kommt der Junge einfach nicht. Atakan Karasor meldet sich krank, ist seit Dienstag nicht im Training, es bestehen noch minimal Chancen, dass er am Samstag im Kader stehen könnte. Ich gehe aber davon aus, und wir werden das dann auch gleich beim Startelf-Tipp ausführlich besprechen, dass Atta, wenn er denn dabei ist, nur auf der Bank sitzen wird. Jetzt wird's hart, denn Justin Diehl ist raus. Ja, muskuläre Verletzung im Oberschenkel. Das Ganze passiert bei der letzten Aktion im gestrigen Training. Und für Justin ärgert's mich so sehr, weil der so einen guten Weg genommen hat nach seiner Schulterluxation. Kam er zurück, war sofort da, hat tolle Spiele gezeigt und man merkt irgendwie, der schnuppert dran, der kommt immer näher, der ist vielleicht dann auch mal ein Kandidat für die Startelf, wenn ja gerade ein Leveling mal nicht kann, wenn ein Führig eine Pause braucht, der ist nah dran gewesen und diese Muskelverletzung haut ihn halt jetzt komplett raus. Sebastian Hoeneß wollte sich noch nicht festlegen, wie lange er jetzt ausfallen wird, aber bei einer Muskelverletzung ist halt mal mit 6 Wochen zu rechnen. Das heißt, er wird auch zu Saisonbeginn, hätte ich fast gesagt, zum Jahresbeginn nicht gleich zur Verfügung stehen. super bitter für ihn. Also.
Nee, total. Und Hoeneß hat ja auch da relativ deutliche Worte gewählt und sprach von einer Hiobsbotschaft für Justin Deal. Und ich, also ich hoffe, ich bin da nicht irgendwie überempfindlich, aber ich habe so zwischen seinen Worten rausgehört, dass diese Verletzung eventuell auch ein bisschen schlimmer sein könnte, weil Simeon Kramer hat ja auch nachgefragt, meinte, ja, fällt bis Anfang Mitte Januar aus. Und meinte Hoeneß, das hat er so nicht gesagt. Er fällt auf jeden Fall noch im nächsten Jahr aus. Und da dachte ich mir, irgendwie klingt das alles, auch diese drastische Wortwahl, klingt das so, als ob es auch vielleicht noch länger dauern könnte. Ich hoffe es nicht. Also, aber ich denke mal, den Januar kann man wahrscheinlich schon mal abschreiben für Justin Deal und wie gesagt, das ist halt für ihn total bitter, weil er jetzt immer näher rankam und auch er einer von den Spielern ist, die über einen schwierigen Saisonstart hat und sich dann sukzessive halt rangekämpft haben, dann von der Bank regelmäßig kamen, vielleicht irgendwie an der Startelf geschnuppert haben und jetzt ist er halt wieder für ein paar Wochen raus. Übel, ja.
Ja, gute Besserung an der Stelle. Auch nicht mit dabei sind Jamie Leveling, Dennis Undav und Luca Raimund. Die sind zwar zurück im Teamtraining, sind aber noch keine Option für den Kader. Ob das jetzt eine Vorsichtsmaßnahme ist oder ob es wirklich noch nicht geht, ist mir am Ende egal. Ich finde es gut, dass man hier kein Risiko eingeht. Man braucht Jamie und Dennis auf jeden Fall ab Januar. Und Luca ist auch eine gute Alternative, wenn man die noch hat. Und vielleicht kann er dann so ein Stück weit den Justin Deal-Ausfall kompensieren und ein paar Minuten sammeln. Vorausgesetzt, er ist wieder komplett fit im neuen Jahr. Nico Nate gab es kein Update. Ja, da hieß es mal, der steht kurz vorm Teamtraining, aber das ist mein letzter Stand. Ich hoffe, dass es auch so ist und dass der auch nochmal angreifen kann. El Bilal und Daxo sind natürlich Langzeitverletzte und dementsprechend raus.
Ja, und nicht auf der Verletztenliste, aber trotzdem verschollen. Franz Kretzig. Es war mir aufgefallen, es wurde ja auf der PK gefragt, nach Aldakil, sogar nach dann Axel Zagadou, ob sich da am Horizont schon vielleicht irgendwas abzeichnet, wann er wieder irgendwas machen kann. Und da dachte ich mir, Franz Kretzig, was ist mit dem eigentlich? Und dann hat er ja mal irgendwann zweite Mannschaft gespielt, habe ich gesehen, ja, das war gegen Unterhaching am 10. November. Ja. Und seitdem ist der Typ halt verschollen. Also, und ja, da hätte ich mir auch mal die Frage gewünscht, was denn mit dem einfach los ist.
Ja, das kann ich an der Stelle aufklären. Franz Kretzig hat sich für eine neue Karriere entschieden. Er ist DJ und wird am Samstag als Jens W.
Im Wikinger.
Nee, also du hast absolut recht. Also ich würde auch gern wissen, wie es jetzt da weitergeht. Da verdichten sich ja so langsam die Anzeichen, dass die Leihe tatsächlich vorzeitig beendet werden könnte. Ich würde es sehr, sehr schade finden. Müssen wir mal abwarten. Also wir wollen da uns jetzt gar nicht an den Spekulationen beteiligen. Man kann nur festhalten, sowohl für die zweite wie auch für die erste Mannschaft ist Franz Kretzig aktuell keine Option. Und das ist schlecht. Und wir schicken Grüße ins Kanschaterloch und hoffen, dass er bald rauskommt.
Und noch eine letzte Ergänzung zur Verletztenliste. Auch der Trainer ist angeschlagen, hat man heute gehört. Stimme arg belegt. Ich vermute, also er war ja Dienstag beim Weihnachtssingen. Und ich vermute, er hat einfach zu viel Gas gegeben.
Ja, das kann natürlich sein. Ich wollte gerade schon sagen, Mensch, Sebastian Hoeneß zuletzt aber oft angeschlagen. Ich hoffe, er kann sich jetzt über die Weihnachtstage so ein bisschen auskurieren und endlich mal wieder vollständig gesunden. Ja, es sei ihm gegönnt, absolut. Gut, aber jetzt zum Startelf, Sebastian. Und das müsste relativ schnell gehen, denn allzu viele Optionen zur Veränderung gibt es nicht. Und ich finde auch keine Notwendigkeit, groß was an der Startelf zu drehen. Die einzigen Personalien, die ich jetzt attackieren würde, ist auf der rechten Seite Wagnermann oder Stergiou, wobei ich da auch eine klare Tendenz habe hin zu Wagnermann. Und die andere Frage ist halt, ist Karasor noch eine Option? Wenn ja, dann wird er wahrscheinlich spielen, aber wir gehen davon aus, dass Keitel spielt, oder?
Genau, das hat ja auch der Trainer heute in der PK schon gesagt, wenn Karasor nicht spielen kann, wonach es halt sehr, sehr stark aussieht, dann wird Jannik Keitel starten. Und deswegen würde ich sagen, tauschen wir einfach nur Jannik Keitel und Atakan Karasor und dann geht es dann so los gegen St. Pauli.
Dann fasse ich mal zusammen. Alex Nübel im Tor, Josh Wagnermann auf der Rechtsverteidigerposition. Die beiden Innenverteidiger sind Anthony Rouault und Jeff Chabot. Links spielt Maxi Mittelstädt, auf der Doppel-6 Jannik Keitel und Angelo Stiller. Dann halb rechts im Zentrum und halb links Enzo Mio. Chris Führig wird über die linke Seite kommen. Nick Woltemade und Ermedin Dimirovic bilden das Angriffsduo. Und für Ermedin ist es ja ein super wichtiges Spiel.
Derby.
Ja, es geht gegen St. Pauli. Und wenn ihr Ermedin Dimirovic schon etwas länger verfolgt, wisst ihr, er trägt die Raute im Herzen. Und er meinte ja auch, am Samstag spielt er quasi mit zwei Vereinen gegen St. Pauli. Also der Doppel-Dimirovic. Ich bin gespannt, was das dann bedeuten wird.
Aber wir haben ja mit diesen Derbys gute Erfahrungen gemacht. Maxi Mittelstädt hat sein Derby gewonnen als Ex-Herthaner gegen Union. Und jetzt wird Dimirovic auch das Derby gegen St. Pauli gewinnen.
Herausragend. Nehme ich so. Genau so. Gestern hat der DFB bekannt gegeben, wann wir Augsburg im Viertelfinale des DFB-Pokals schlagen werden. Es wird der Dienstag sein, 4. Februar Angepfiffen wird das Spiel um 20.45 Uhr. Übertragen wird es im Free TV und auf Sky. Free TV ARD. Und das kann man vielleicht auch noch sagen. Also bis auf Wolfsburg gegen Leipzig werden alle Spiele im Free TV übertragen. Und das zu Recht. Ich glaube, Wolfsburg gegen Leipzig kannst du echt im Videotext auf Seite 670 ablegen. Das ist irgendwie so Randsportarten oder so. Und selbst da würde es nicht allzu viele Aufrufe erfahren. Also wir werden nichts vermissen, das will ich damit sagen.
Nein, das lohnt sich wahrscheinlich auch einfach gar nicht, da einen Übertragungswagen hinzufahren. Denn ich denke, alle, die das Spiel sehen möchten, die passen ins Stadion und dann fahren die halt nach Wolfsburg. Das ist völlig okay.
Die passen auch auf den Trainingsplatz vermutlich. Also herzliches Beileid, wenn ihr vor Ort seid. Gut, aber wir müssen natürlich über diese Belastung zu Beginn des Jahres sprechen. Das ist schon krass, ja. Also es hat Sebastian Hoeneß ja auch gesagt, Saisonstart wird der 2. Januar sein. Da geht es dann los mit der Vorbereitung. Es gibt auch noch ein Testspiel, gegen wen und wann wird, denke ich mal, noch bekannt gegeben. Aber wir starten safe, das ist jetzt schon klar, mit 4 englischen Wochen. Und sollten wir uns für die Champions League Playoffs qualifizieren, sprechen wir von 6 englischen Wochen in Folge. Ja? Also Ende Februar gibt es dann nochmal eine normale Woche. Und dann könnte es noch schlimmer werden, denn sollte der VfB sich nicht nur für die Playoffs in der Champions League qualifizieren, sondern auch fürs Achtelfinale, geht es im März direkt weiter mit englischen Wochen. Im Worst Case läuft es so, dass in den ersten 12 Spielwochen des Jahres VfB-Spieler, die auch für die Nationalmannschaft mit eingebunden sind, 22 Spiele absolvieren müssen. Das ist a lot, um es mal vorsichtig
heftig,
zu sagen.
Heftig, ja.
Ich habe jetzt hier mal den Kalender eingeblendet. Ganz kurz was zur Legende. Also die rot-fett gedruckten Bälle, wenn man so sagen möchte, das sind noch nicht bestätigte Termine für die Champions League und für das Halbfinale im DFB-Pokal. Der grüne Ball ist Länderspielphase, nur damit ihr das besser verstehen könnt. Also ich glaube halt, dass wir uns spätestens ab Februar mit dem Thema Belastungssteuerung auseinandersetzen müssen, weil du musst dir eine gute Mischung finden. Ich hatte nämlich jetzt in der Hinserie so ein Stück weit das Gefühl, dass wir da viele Spiele gerammt haben, also nicht proaktiv Leute mal rausgenommen haben. Wir haben sie auch gebraucht, weil die Spiele immer knapp waren, keine Frage. Aber wir hatten ja dann diese Häufung an muskulären Verletzungen und wenn man so möchte, zieht sich das bis jetzt auch durch. Es gibt immer wieder Spieler, die muskulär irgendwie reagieren. Jeff Chabot war mal davon betroffen, jetzt eben Justin. Also ich hoffe, dass man das ein bisschen besser kompensieren kann, diese vielen Spiele. Und was uns auf jeden Fall helfen wird, ist, dass sollte sich der VfB für die Playoffs und das Achtelfinale in der Champions League qualifizieren, man am Kader nochmal rumschrauben kann. Ja, und dann wird mit Sicherheit auch ein Nick Woltemade da reinfallen, vielleicht auch ein Ramon Hendricks, die werden dann mitgenommen werden und dann kannst du vielleicht hier und da auch mal ein bisschen mehr steuern und gerade die Spieler, die wirklich viele Minuten auf die Uhr bekommen, Chris Führig, Maxi Mittelstädt, Angelo Stiller, etwas entlasten, musst du wahrscheinlich auch. Ansonsten ist das schwierig, würde ich sagen.
Ja, und umso erstaunlicher fand ich es heute, dass Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz sich auch geäußert hat, als er gefragt wurde, wie es denn mit Wintertransfers aussieht. Und er hat ja signalisiert, dass man natürlich den Markt sondiert und die Augen offen hält, wie man das halt immer so macht. Aber jetzt erstmal nichts geplant ist und er davon ausgeht, dass man auch im Winter keine Transfers tätigen wird. Hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht.
Ja, gebe ich dir recht. Wir haben ja am Dienstag auch darüber gesprochen und sehen den größten Need, wie es die Transfer-Journals so sagen, in der Innenverteidigung. Aber sind wir ehrlich, also wie oft gelingt es dir im Winter Spieler zu verpflichten, die dich wirklich mittelfristig besser machen? Das ist nur sehr, sehr selten der Fall. Dementsprechend musst du dir genau überlegen, möchtest du das? Vielleicht ist so eine halbjährige Leihe eine Option, dann kann man das mit Sicherheit auch mal antesten. Aber jetzt einen Spieler zu holen, à la Gidias, ja, den du dann halt noch ewig lang auf der Payroll hast, nee, lass es mal. Also dann denke ich mir, dann kriegen wir das schon mit den Jungs hin, die wir aktuell haben. In Daxo wird auch zurückkommen. Ja, der wird jetzt nicht die komplette Rückrunde ausfallen, das sehe ich nicht. Und ein Alda Kiel, da haben wir ja auch noch Hoffnung, dass da was gehen könnte. Also ich würde mich freuen, wenn wir noch einen Innenverteidiger finden. Allerdings sehe ich jetzt auch nicht komplett schwarz, wenn es dem VfB nicht gelingt, im Winter jemanden zu ziehen. Wie gesagt, der Kader ist gut, der Kader ist breit. Es gibt auch noch ein paar Leute aus der U21 respektive U19, die vielleicht hier und da mal 15 oder auch mal 20 Minuten bekommen könnten. In der idealen Welt holen wir vielleicht noch ein, zwei Spieler, aber ich sag's nochmal, ich glaube, der VfB kann das auch mit diesem Kader wuppen. Wird heftig, aber sie schaffen das. Ja, VfB-Frauen, Sebastian.
Ja, die haben schon Winterpause und das relativ lang. Also die gehen ja quasi in den Winterschlaf und die Saison beginnt erst wieder im Frühling eigentlich.
Ja, fantastisches Jahr 2024, ja. Wie wir an der Stelle nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, mindestens genauso gut wie das von den Männern, ne?
Ja. Muss man so sagen, ja. Also sie haben weniger Spiele verloren als die Männer. Die haben doch dieses Jahr nur ein Spiel verloren. Das war das DFB-Pokalspiel. Ihr erstes.
Ja.
Sonst haben sie dieses Jahr kein Spiel verloren.
Stimmt, weil Waldebene Ost war im Herbst 23, ja.
Absolut. Also deutlich besser als die Männer, können wir an der Stelle sagen. Und damit das 2025 genauso weiter gilt, gilt es natürlich, in der langen Winterpause den Grundstein zu legen für eine möglichst erfolgreiche Rückrunde inklusive Aufstieg. Ihr wisst es, das erste Pflichtspiel im neuen Jahr ist gleich das Derby gegen den KSC am 2. März. Davor gibt's aber ein paar spannende Testspiele. Zum Beispiel geht es am 19.01. an den FC Bayern Campus und dort trifft man auf den FC Bayern München 2, das ist ein Zweitligist. Am 26.01. kommt der SV Weinberg nach Obertürkheim, ebenfalls ein Zweitligist. Und am 2.02. wird beim PSV drüben Eintracht Frankfurt 2 zu Gast sein. Ihr ahnt es, auch ein Zweitligist.
Ich so erkenne da ein Muster. Ja,
ja, und dann wird's spannend. Nämlich, die gehen auch in die englischen Wochen. Nur 3 Tage nach dem Spiel gegen Frankfurt kommt der erste FC Heidenheim an die Hafenbahnstraße. Das ist allerdings ein Oberligist. So, also da wird man dann sozusagen die, Beanspruchung ein bisschen nach unten fahren. Und am 9.2. geht es dann auch nach Öhringen gegen den TSV Neuenstein. Ist auch ein Team aus der Oberliga. Ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, dass da noch weitere Testspiele dazukommen, weil du musst ja dann immer noch einen Monat überbrücken. Aber ich finde gerade diese ersten 3 Tests super spannend, weil du kannst halt mal schauen, okay, wo stehen die Frauen aktuell? Ja. Ja, sind halt Zweitligisten. Und wir haben das ja auch in der Sommerpause gesehen, da wurde auch schon gegen Zweitligisten getestet und da haben sie es richtig gut gemacht, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, so wie es aussieht, wird es ja nicht mehr alle zu lange dauern. Hoffentlich, dass dann die VfB-Frauen in der zweiten Liga spielen. Und wie gesagt, dann kann man jetzt schon mal vorzeitig gucken, wie so der Leistungsstand ist und das Niveau verglichen mit den ganz etablierten Zweitligamannschaften.
Dann sind wir schon auf der Zielgeraden. Mhm. Wir müssen aber kurz nochmal sagen, wie schlimm es für uns war. So möchte ich es einleiten. Am Dienstag nicht beim Weihnachtskonzert dabei gewesen sein zu können. Über 15.000 VfB-Fans waren vor Ort und ich habe wirklich nicht ein schlechtes Wort über diese ganze Veranstaltung gehört. Alle waren begeistert, lag vielleicht auch daran, dass man sehr weit weg saß und nichts sehen konnte. Nein, das war böse.
Genau, also tatsächlich gab's, ich habe so ein bisschen Kritik gehört, aber vorweggeschickt, alle waren, glaube ich, mit den musikalischen Darbietungen und dem Sound und den Künstlern und der ganzen Stimmung total einverstanden und haben sich da sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Der einzige Kritikpunkt, den ich tatsächlich gehört habe, war, dass die Bühne halt relativ weit weg stand und das andere war, wie soll es beim VfB anders sein, das Catering, dass man halt super lange anstehen musste und teilweise dann nur noch kalten Glühwein bekommen hat, aber das ist halt VfB sein, ja. Sorry, also egal, ob jetzt Bundesligaspiel oder Weihnachtssingen, das gehört einfach dazu. Das ist unsere DNA.
Und das muss man natürlich nochmal ganz kurz erklären. Also die Bühne konnte nicht auf dem Spielfeld stehen, weil eben am Samstag dort gespielt werden muss. Und man kann sich vorstellen, was das mit dem Rasen macht. Also es ist ja so, wenn ihr mal eine Stadionführung gemacht habt, also ihr dürft ja den Rasen noch nicht mehr mit der Hand berühren. Ja? Also da kann man sich ja vorstellen, wenn da jetzt so eine riesen Bühne aufgestellt wird eben dann diverse Technik darüber, über den Rasen gefahren werden muss, was das dann für Auswirkungen hätte. Und wir dürfen diesen wichtigen 19. Sieg im Jahr 2024 einfach nicht gefährden. Deswegen nächstes Mal Fernglas mitbringen. Und dann habt ihr da auch richtig Spaß. Ich fand es ganz lustig, als ich lesen durfte, dass immer wenn ein Spieler, waren auch ein paar vor Ort, auf der Leinwand gezeigt wurde, wirklich Beifall aufbrandete im Stadion. Also die Leute waren einfach froh, wenn sie mal jemanden sehen konnten, könnte man somit sagen. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Dass, ja.
Nächstes Jahr dann vielleicht Krippenspiel mit den Spielern als Darsteller.
Ah, oh, schön. Da können wir dann aber auch mitmachen.
Ja.
Finde ich. Man lässt uns da komplett außen vor. Schade. Aber gut. ich werde es mir übrigens morgen anschauen. Ja? Der SWR überträgt das Ganze am Freitag um 20.15 Uhr im linearen TV. Spielen zwar auch die Bayern gegen Leipzig, aber ganz ehrlich, also wenn ich die Wahl habe zwischen dem VfB-Weihnachtskonzert und Bayern gegen Leipzig, dann weiß ich, was ich wähle.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin leider nicht zu Hause, aber ich werde es mir aufnehmen.
Na, natürlich, natürlich. Wir können es ja zusammen.
Und dann Heiligabend abspielen, ja.
Ja, das wäre doch eigentlich schön, dass wir das am 27. machen. Wir gucken uns das Weihnachtskonzert zusammen als Watchalong an.
Watchalong. Und beantworten nebenbei eure Fragen.
Und trinken ganz, ganz, ganz viel Glühwein.
Ganz viel Glühwein. Ja, das nehmen wir mal als Konzept mit. Also dann sind wir im Fanprojekt. Wir können das dann an die Wand beamen und dann, ja, das fühle ich.
Spätestens nach einer Stunde rufe ich irgendwelche Leute an, live in der Sendung. Das endet nicht gut für uns. Gut. gut, also was man vielleicht noch sagen kann, ich glaube, man erhofft sich schon, dass jetzt in den nächsten Jahren immer mehr Besucher und Besucherinnen dazukommen. Also es war jetzt diesmal so, dass man die Kosten für dieses Konzert wohl gerade so noch decken konnte. Ja, mit den Erlösen möchte man dann auch noch ein bisschen was Gutes tun und die gehen dann in Teilen an die Stiftung Brustring der Herzen und vielleicht ist das dann ja für euch auch nochmal ein Anreiz, auch für uns im nächsten Jahr ins Stadion zu gehen und eben mitzusingen. Also verdient haben sich's alle Menschen, so oder so.
Genau, und da ja manche Leute in den Kommentaren auch geschrieben haben, wir würden uns drüber lustig machen, nee, jetzt mal Spaß weiter, ist nicht so. Ich finde es cool, wenn der VfB sowas anbietet und wenn das auf nicht genug Interesse stößt, dann wird man es halt nicht mehr machen, weil man halt drauf zahlt, aber auch mal andere Zielgruppen anzusprechen, als die halt jedes zweite Wochenende ins Stadion gehen, finde ich total gut. Ich kann jetzt sagen, für mich persönlich ist es jetzt nicht so brutal reizvoll, aber grundsätzlich finde ich das toll, dass mal neue Formate einfach ausprobiert werden und nicht nur die Hardcore-Fußballfans angesprochen werden, sondern halt auch wirklich dann mal Familien und Leute, die vielleicht mit Fußball gar nichts zu tun haben. Habe ich auch in vielen Insta-Stories gesehen, Leute, denen ich folge, die eigentlich gar keinen VfB Bezug haben, dass die dann mal im Stadion sind. Also insofern finde ich das gut, dass man sowas mal ausprobiert.
Also das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Also mich holt es halt 0,0 ab. Ja, also es ist halt überhaupt nichts für mich. Das ist auch okay. Aber ich finde es toll, dass der VfB Stuttgart einfach versucht, hier im Stadtbild präsenter zu sein. Und irgendwann, könnte ich mir auch vorstellen, ist das Weihnachtssingen einfach was für die Stadt Stuttgart. Das wird vom VfB veranstaltet, aber die Stadt Stuttgart ist sozusagen mit involviert bei diesem Weihnachtssingen. Wie du es gerade gesagt hast, Leute, die eigentlich mit Fußball wenig am Hut haben, vielleicht sonst nur die Sportschau gucken, kommen ins Stadion und wollen halt einfach dieses Gemeinschaftsgefühl haben. Und natürlich finde ich das gut. Trotzdem kann ich mit den Künstlern und Künstlerinnen nicht allzu viel anfangen. Ja, das ist ja, ist halt nun mal so. Und wir machen uns nicht drüber lustig, wir freuen uns einfach. So würde ich sagen.
Nee, absolut.
Also, Sebastian, das war's schon für heute.
Ja.
Du weißt gar nichts zu sagen, so ist völlig schockiert.
Ich guck gerade links oben da auf unseren Timer, da steht bei 50 Minuten. Ich weiß gar nicht, was die Hörerinnen und Hörer sagen, wenn sie die Folge dann im Podcatcher sehen. Die glauben wahrscheinlich, das wäre irgendwie eine Testaufnahme gewesen oder so.
Das ist der Abschied. So ist es halt, ne? Ja. Gut, es ist tatsächlich nicht der Abschied. Wir werden nämlich am 23. Nehmen wir eine Folge auf. Die werden wir auch noch am 23. ausspielen. Und wir senden natürlich dann auch zwischen den Jahren, wie es so schön heißt. Wir nehmen uns, wenn wir uns überhaupt eine Pause nehmen, die nehmen wir uns dann nach Silvester, aus guten Gründen.
Nee, gut. Genau, aber also eine Folge legen wir euch noch unters Bäumchen tatsächlich, weil, ich meine, lass uns ja nicht entgehen, über das letzte Spiel des Jahres zu sprechen, hoffentlich dann erfolgreich und machen dann quasi am 27. dann eine Schleife an dieses hervorragende VfB-Jahr, also wirklich egal, wie es am Samstag ausgeht, es wird ein Sieg werden, aber es war ein brillantes Fußballjahr. Und vielleicht können wir auch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Es ist so viel passiert.
Oh, also Sebastian, du weißt, was du damit auslöst.
Ja.
Also wenn du mit mir irgendwas Revue passieren lassen willst, kannst du dir schon mal einen zusätzlichen Tag Urlaub einplanen. So.
Wir lassen uns überraschen. Ich will nicht nochmal über jedes Spiel sprechen, aber wir
können
ja mal...
Warum denn nicht?
Weiß nicht, aber es waren so viele tolle Spiele, über die wir... falsch sprechen können. Ich weiß nicht, wir gucken mal. Ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben. Also entweder am 27. Eure Fragen, unsere Antworten bei Glühwein und Weihnachtskonzert Watchalong oder wir lassen das Jahr 2024 nochmal Revue passieren. In welcher Art auch immer.
Ich mache Folgendes. Für alle, die auf Spotify dabei sind. Oh Himmel, ich muss echt wieder einen Glühwein trinken. Für alle, die noch auf Spotify, jetzt noch auf Spotify dabei sind. Es wird eine Umfrage geben. Was sollen wir am 27.12. machen? Q&A und Glühwein oder Jahresrückblick und Glühwein? Was hältst du davon?
Finde ich gut. Hauptsache Glühwein. Ich bringe noch ein paar Plätzchen mit und dann läuft es.
Super. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf Montag. Und ja, bis dahin. Ciao.
Macht's gut. Ciao. Ja, dann gut.